Es wird wieder abgestaubt. Herzlich willkommen zu Folge 13 von Abgestaubt, dem Fußball-Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Maximilian Ratzenböck, aber ich bin nicht allein. Ich habe auch meine früheren Kollegen abgestaubt. Heute mit dabei Funke. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber.
Ich freue mich. Servus.
Wie geht's dir?
Wunderbar. Bisschen traurig bin ich.
Starten wir mit einem kleinen, mit einem Anekdötchen. Ich lese dir ein paar Sachen vor und du errätst, von wem ich spreche. Mhm. Weltmeister, Europameister, 5-mal deutscher Meister, 4-mal deutscher Pokalsieger, 3-mal Europapokal der Landesmeister, heutige Champions League, 2 Ballon d'Ors, 5 Fußballer des Jahres in Deutschland und.
Das wird die Nummer 5 gewesen sein.
Ja, die 5 des FC Bayern München, die Nummer 5 des deutschen Fußballs vergangene Woche. Am 7. Jänner ist Franz Beckenbauer in Salzburg verstorben, der Kaiser.
Der Kaiser ist tot, es lebe der Kaiser.
Richtig. Übrigens, der einzige Mensch auf diesem Planeten, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde, ist Didier Deschamps.
Genau, weil Sagallo ja auch
eine Woche vorher gestorben ist. 92 und jetzt hat es den Kaiser erwischt. Funke, womit verbindest du den Namen Franz Beckenbauer?
Der Franz Beckenbauer ist der Libero Nummer 1 in meiner Fußballgeschichte. Er war zwar ein bisschen vor meiner Zeit so richtig aktiv und alles, aber natürlich habe ich ihn als Trainer geliebt. Mhm. Er hat das Fußballspiel geprägt, wie, ich sage mal, Deutsch sowieso kein anderer deutscher Fußballspieler, fast wie kein anderer Spieler überhaupt. Mhm. Man kann ihn in einem Atemzug nennen mit den größten Größen wie Pelé, wie Maradona. Und ich habe meine Headline gewählt, dass ich sage, Nummer 5 für immer, weil ich würde dem Vorschlag von Guido Buchholz nachkommen.
Und Buchwald hoffentlich.
Was habe ich gesagt?
Buchholz.
Nein, Buchwald. Und würde die Nummer 5 in Deutschland für immer retiren.
Wo in Deutschland?
In der Bundesliga.
Bei jedem Verein?
Bei jedem Verein in der obersten Spielklasse würde ich die Nummer 5, ich meine, bei Bayern ist klar, schätze ich einmal, dass sie die Nummer jetzt retiren werden. Aber ich würde um den deutschen Fußball, und die Argumentation ist auch richtig meines Erachtens nach, wenn du das machst, wird für die Zukunft jede Generation wissen, wer Beckenbauer war, wie wichtig er war und so weiter und so fort.
Drei Dinge. Mhm. Erstens, glaubst du, dass sonst niemand weiß, wer Beckenbauer war? Wenn ich einen Sohn habe oder eine Tochter habe und die fängt an, Fußball zu spielen und in 15 Jahren kommt nie irgendwie einmal der Name Beckenbauer auf, wenn sie sich für Fußball interessiert.
Ja, glaubst du, dass wir... Du noch?
Und nein, deine Generation?
Wenn du Vater wirst, deine Generation ja, die nächste glaube ich nicht mehr.
Echt?
Ja, glaube ich nicht mehr. Ich glaube zum Beispiel, dass so, ganz ehrlich, wenn du heute die Jungen fragst, wie viele würden Pelé kennen?
Unterschätzte TikTok-Generation nicht. Also zumindest, wenn ich auf Social Media
scrolle. Also sie würden vielleicht wissen, wer den Namen Pelé kennen, aber sich nicht ernsthaft mit ihm beschäftigen.
Wahrscheinlich, ja.
Und wenn du die Nummer 5 retiren würdest, generell, dann würde jedes schauen, warum eigentlich.
Da komme ich zu Punkt 2. Das ist in Deutschland keine gängige Praxis, überhaupt im europäischen Sport. Also nicht einmal im Basketball. Es ist jetzt super, super, super.
In Amerika, hängen die 15 Shirts.
Der muss 15 Bässe gefangen haben und der geht sofort unter die Halle. Nein, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Also das passiert in Amerika gleich einmal, weil das so eine Show-Tradition ist doch. Ja. Also es hat ja auch andere Vorschläge gegeben und das ist Punkt 3, die Umbenennung des Stadions, was ich mir nicht vorstellen kann, weil da gibt es Verträge einzuhalten.
Ich glaube auch, dass das nicht möglich ist. Man könnte einen Doppelnamen oder irgendwas, glaube ich, war auch im Gespräch, aber ich glaube kaum.
Ja. Das halte ich für Unfug. Dann hat noch jemand vorgeschlagen, Berti Vogt hat vorgeschlagen, dass man den DFB-Pokal in Franz-Beckenbauer-Pokal umbenennen sollte.
Auch eine gute Sache.
Weiß ich, also die Idee ist sicher sehr nett, aber nur den Pokal, dann hat das keinen Sinn.
Ja,
weil wieder amerikanisch, in den USA spricht man ja im Football von der Vince Lombardi Trophy oder im Eishockey Stanley Cup, genau. Aber im Fußball sagt man ja, man spielt im DFB-Pokal und gewinnt den Pott. Mhm. Und man sagt ja dann, okay, wenn das so ist, dann gewinnt man halt dann den Franz-Beckenbauer-Pokal. Und das, wie oft passiert das im Jahr? Einmal, dass man über das redet? Weiß ich nicht. Das ist mir ein zu unwürdiges Gedenken.
Ja, das sind genauso Dinge wie zum Beispiel, man könnte alles machen, aber es wird alles nur jede fünfte Runde irgendwie besonders benennen, die in der Bundesliga gespielt wird.
Also
solche Sachen.
Ja, also ich finde, man sollte die Säbener Straße in Franz-Beckenbauer Straße umbenennen und die Nummer 5 im deutschen Nationalteam nicht mehr vergeben. Das wäre meine Idee gewesen.
Zum Beispiel 5 im Nationalteam wäre ein guter Kompromiss.
Weil die Säbener Straße ist so ikonisch, dass halt jeder Reporter sagt, und heute war wieder FC Hollywood an der Säbener Straße. Ja, ja. In Zukunft nicht mehr, sondern Franz-Beckenbauer Weg oder Franz-Beckenbauer Straße.
Ja, da wäre ich auch dafür.
Und warum die deutsche Nationalmannschaft beim Groß-Event nicht mehr mit der Nummer 5 aufläuft, googelt dann auch jedes Kind.
Stimmt, ja, weißt das ist richtig. Ja, ja.
Das hätte ich gesagt.
Also ein guter Kompromiss, bin ich down damit.
Hast du gesehen in der ARD-Mediathek, war für den Tag seines Todes eine Doku eingeplant, aber schon Monate vorher.
Okay.
Das war der Zufall einfach. Wahnsinns-Zufall.
War es Zufall?
Ja, ich denke schon. Ja, ich habe mir das angeschaut. Es ist natürlich super spannend. Also, ich habe jetzt dann wieder mal, also ich bin zu Beckenbauer gekommen, ich bin ja noch ein paar Tage jünger als du. Bei mir hat er ja nicht trainiert und nicht gespielt. Für mich war er der Präsident vom FC Bayern. Aber ich habe natürlich als Fußballbegeisterter mich dann auch recht schnell da rein, als Kind schon reingefuchst und Videos geschaut, soweit das damals möglich war, und DVDs gekauft mit den größten Helden der WM und so. Die habe ich noch daheim. FIFA. Und viele andere. Und natürlich auch als Trainer. Und was mich immer sehr beeindruckt hat an Franz Beckenbauer, war halt einfach diese Art und Weise, die er gehabt hat, die ich als jemand, der auch gerne Reden schwingt und die Pappen offen hat, sage ich jetzt einmal, der hat einfach einen Schmäh gehabt. Der hat, also wenn man die, kannst du dich erinnern an die Altherrenansprache nach Lyon, wie sie 3-1 gegen Lyon verloren haben? Das ist
Uwe Seeler,
Uwe Seeler Gedenkmannschaft, seid mir nicht böse, kommt zu meinem Büro, dann kann ich euch noch was anderes sagen. Unglaublich. Und das, also seelenruhig. Und dann, wie er den Manni Breukmann beim Doppelpass zerlegt, Sie sind einer, der den ganzen Mist nachplappert. Zeigen Sie mir doch einmal, wo ich das gesagt habe. Sie sind dran.
Also es ist so, dass er halt auch, wie gesagt, aufgrund seines Standings, das er als Spieler gehabt hat, nach seiner Spielerkarriere dann eine solche Persönlichkeit war, wo wie gesagt, wenn der etwas über Fußball, über den deutschen Fußball gesagt hat, hat jeder zugehört.
Ja.
Und es gab praktisch keine Gegenstimmen, weil er eigentlich immer ziemlich genau das angesprochen hat, was war.
Und wenn es Gegenstimmen gab, dann waren die halt einfach irrelevant.
Ja, aber das waren dann so Konkurrenzstimmen, die sowieso mit FC Bayern oder generell mit ihm so Konkurrenz
sind. Stimmt, Also ich sage jetzt einmal, eine Diskussion mit Franz Beckenbauer hätte ich nicht gern angefangen, zwischen 1955 und 2022.
Man hat im Fernsehen oft genug gesehen, was passiert, wenn Journalisten es probiert haben.
Ja. Und er ist einfach so jemand, und ich muss auch sagen, über den hat man eigentlich nichts Negatives gehört, außer die WM, die gekauft war. Habe jetzt auch was Interessantes gehört in einem Podcast. Jeder Fußballfan weiß, dass wahrscheinlich jede WM irgendwie gekauft ist.
So ist es.
Und sicher nicht für 6 Millionen nur. Also er hat wahrscheinlich die günstigste WM.
Das hat er, wie gesagt, ich wollte auch gerade genau dasselbe sagen. Es ist ja, sicher ist es ein schwarzes Pünktchen in seinem Leben, aber wie gesagt.
Ich nehme ihm es nicht so übel.
Ich nehme es ihm überhaupt nicht übel, weil es
viele das in Deutschland oder
die Deutschen dürfen es ihm gar nicht übel nehmen, weil das, so blöd das klingt und so dumm das ist und so traurig das ist, das gehört einfach dazu bei solchen Vergaben. Und er hat es geschafft, ihn nach Deutschland zu holen, und die Deutschen sollten ihm fürs Sommermärchen dann sehr dankbar sein.
Christian Streich hat es wieder mal auf den Punkt gebracht.
Wie immer.
Das Video verlinken wir in der Podcast-Beschreibung. Also dürfte auch ein netter Geselle gewesen sein. Das sagt ja auch jeder. Es sagt ja keiner, war der Kaiser, das war ein Arsch.
Gibt es eigentlich niemanden, auch sehr emotionale Dinge, die passiert sind. Also alle, die mit ihm oder näher mit ihm sozusagen befreundet waren, waren schwer getroffen.
Lebt noch jemand von diesen Granden jetzt, wenn wir mal durchgehen? Pelé tot, Maradona gestorben, Johann Cruyff gestorben, Bobby Charlton gestorben, Gerd Müller gestorben, Franz Beckenbauer gestorben. So, jetzt lebt, aus der Weltmeistermannschaft leben noch einige. Paul Breitner, Sepp Maier, aber ich sage jetzt mal international, Eusebio ist gestorben.
Stimmt.
Irgendwer, der diesen Olymp auch erreicht hat, ich meine, da rede jetzt nicht von Messi und Ronaldo, weil die sind für mich spielerisch drüber. Ja?
Das kannst du nicht vergleichen.
Diesen epochalen, weißt du, was ich meine?
Ja,
diesen Lichtgestaltstatus.
Ich überlege. Es ist auf jeden Fall so, dass anscheinend jemand da oben eine verdammt gute Mannschaft
zusammengestellt hat. Einer der Aposteln spielt mit dir am besten.
Muss man sagen, Alter, Respekt.
Ja. Gott, jetzt habe ich beinahe was Kirchliches gesagt.
Aber nur beinahe. Ich sage, du bist jetzt nicht so alt, ich bin schon ein bisschen älter, und so ist das leider.
Mhm.
das wird jetzt dann noch ein paar Mal auf uns zukommen.
Ja, aber gibt es noch wen?
Mir fällt jetzt spontan niemand ein.
Das ist eigentlich schlimm, oder? Wenn man alte Weltmeistermannschaften durchgeht?
Schaut schlecht
aus. Schaut schlecht aus. Alles, was wir sagen können, ist, dass es natürlich ja, ein seltener Zeitgenosse ist, der viele Fußballfans mit seinem Dasein beschenkt hat.
Genau. Und den Fußball verändert hat in diversesten, verschiedensten Bereichen, ja. Alleine was Training angeht und so.
Ja.
Also.
Und alle 11 Jahre seine Frau getauscht hat.
Ja gut, das ist ja privat.
Da kann man vielleicht auch noch was lernen.
Der Lothar Matthäus hat sich, glaube ich, hier auch ein Beispiel genommen.
Der Lothar Matthäus schon, ja. Auf jeden Fall. Nein. Franz Beckenbauer, ja, forever number 5. Gut, nach all der Trauer gehen wir jetzt zu etwas Erfreulichem. Und zwar, wir haben eine Premiere im heutigen Podcast, in der heutigen Folge abgestaubt. Und zwar sprechen wir heute nicht mit einem Spieler, sondern wir sprechen mit einem FIFA-Schiedsrichter. Und zwar mit dem jüngsten FIFA-Schiedsrichter in Österreich. Und ich bin mir sicher, ganz sicher, einen der jüngsten FIFA-Schiedsrichter überhaupt. Und zwar Stefan Ebner ist bei uns in der dritten Halbzeit. Und da ist er auch schon in der Leitung. Herzlich willkommen, Stefan Ebner. Servus.
Servus, grüß euch, hallo.
War das eigentlich die richtige Anrede, Stefan, oder muss ich jetzt sagen, FIFA-Schiedsrichter Herr Stefan Ebner?
Nein, oder das, wie funktioniert das? So. Wir kennen uns ja deswegen, das passt schon.
Okay, das
bei
passt.
Bei Stefan haben wir...
Okay,
aber offizieller Titel okay. Jetzt FIFA-Schiedsrichter.
Hä?
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Ja, gehe jetzt dann ins zweite Jahr als FIFA-Schiedsrichter. Ja, sage jetzt so das erste Mal dann letztes Jahr im Februar beim Cup-Viertelfinale war es, das Wappen dann aufzukleben auf der Dress war schon sehr besonders. Mhm. Mittlerweile ist es ja schon, dass man es schon gewohnt ist, aber ja, macht dann natürlich stolz und zeigt ein wenig, was man vielleicht schon erreicht hat.
So, die erste Frage haben wir jetzt elegant übersprungen. Wie geht's da? Alles gut? Ist da schon ja, Fahrt?
Nein, langweilig nicht. Es ist so, dass ich in der Winterpause jetzt einen Eingriff beim Knie gehabt habe, Meniskus, ein bisschen Probleme und da bin ich jetzt aktuell schon wieder im Aufbautraining. Wir fliegen jetzt am kommenden Wochenende ins Trainingslager, da werde ich jetzt auch schon mit dem Lauftraining beginnen und dann schauen wir mal, wie schnell das dann geht, aber es wird sicher noch ein paar Wochen dauern und ja, eher würde ich mich jetzt freuen, wieder auf den Platz zurückzukehren natürlich. So ist jetzt nur ein bisschen Pause und halt viel in der Kraft kommen und eben um das Ganze aufzubauen, aber wird schon wieder.
Das hoffen wir natürlich, dass das schnell geht. Jetzt sind wir schon recht weit in deiner Karriere. Jetzt haben wir beim FIFA-Schiedsrichter. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe mich heute ein bisschen durchgeblättert. du hast 2005 angefangen, Spiele zu leiten. Damals, also ganz kurz zur Einordnung, Stefan und ich kommen nicht weit auseinander entfernt her. Also eher, du bist der Braunauer, du bist der Braunauer, ich bin der Scherdinger. Ich habe aber kein Spiel gefunden, wo du mitpfiffen hättest. Ja, ich war mir nämlich ja, ganz sicher.
Deswegen ist es immer gut, wenn man eine gute Erinnerung hat. Ich werde deswegen das Spiel nicht vergessen. Bezirksliga West, Taufkirchen an der Bram. Erstes Spiel, nachdem das Clubheim in Schutt und Asche.
Das war im Oktober 2017. Also genau. Und dann danach, 2 Jahre später oder so?
Nein. Ach so,
das erste Spiel, nachdem es brennt
hat. Das erste Spiel, was dann nach dem Brand, kann ich mich noch erinnern, das war, glaube ich, dann so, dass die Dressen von irgendeinem Nachbarverein von euch ja da gekommen sind.
Da haben wir gespielt gegen Christkirchen, 1b.
Ein Gegner weiß ich nicht mehr, ich weiß einfach speziell, weil mit irgendwelchen Dressen aufgelaufen worden ist und ja, da hat man einfach gemerkt, das Equipment und so, aber es war dann, das weiß ich noch, der Bezirksliga West. Bei uns eigentlich, sagt man immer, die gefürchteste der Liga in Oberösterreich, weil dort Kampf ist Trumpf und trotzdem gibt es einige Glanzlichter fußballerischer Seite und ja, das war damals für mich als junger Schiedsrichter eigentlich eine ziemliche Herausforderung. Mhm.
Ich habe nur geschaut, bevor ich nach Deutschland gegangen bin und
aufgehört habe. Kannst du dich gar nicht mehr erinnern?
Doch, ja, an das Spiel kann ich mich schon erinnern. Bitte. Ich habe aber nicht geschaut nach 2015. Ich habe natürlich geglaubt, das war, ist früher passiert. Like, weißt du, in Redau?
Ich war da schon ein bisschen herklassig, aber ich kann mir nicht spielen. Ich weiß jetzt das Jahr auch nicht mehr genau.
Ja, das muss 2017 gewesen sein, weil da das Häusl abbrennt.
Genau, der Sektionsleiter hat mir dann gesagt, schau, wie hat mir dann die Rolle ist, weil ich aus dem Versicherungswesen komme, und der hat dann gesagt, ob ich das sehen will, dann sage ich, ja, mich interessiert, und hat schon gut ausgeschaut.
Hat gut ausgeschaut. Du, Stefan, genug von mir. Siehst du, das muss ich nachher nachschauen.
Das muss nachschauen, ja.
Zurück zu dir, du hast 2005 angefangen. Wie kam es dazu? Funke, du hast eine Frage zu dem.
Ja, also ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht natürlich, und also wie du 14 Jahre alt warst, hast du sozusagen angefangen an der Linie mal beim Verein von deinem Vater, so dieses, die Schiedsrichterluft zu schnuppern, und bist eigentlich dann praktisch 3 Jahre später schon am Feld gewesen als Schiri. Ist das eigentlich so eine klassische Schiedsrichterkarriere? Fängt das meistens so an, dass man irgendwo mal an der Linie wackelt und dass man dann halt irgendwann dann wirklich ein Schiedsrichter wird?
Genau, also in dem Fall, ich habe eigentlich nie die Ausbildung zum Hilfsschiedsrichter gehabt, sondern ich habe mich gleich gesagt, probier das und schau, ob das, wie dir das taugt. Und ja, hab dann gleich einmal Nachwuchsspieler geleitet, dann in unteren Klassen an der Linie, bei dann teilweise schon sehr erfahrenen Schiedsrichtern. Und ja, das war, ist glaube ich, der Weg nach wie vor. Es ist jetzt, was sich einfach verbessert hat in den letzten Jahren, ist einfach dieses Coaching von der ersten Minute an. Also, dass man wirklich, sobald wer beim Kurs ist, wird der unterstützt in den jeweiligen Gruppen, und muss sagen, da ist schon sehr viel Arbeit da dahinter natürlich, weil ja alles auf ehrenamtlicher Basis, aber es ist schon wichtig auch, dass wir einfach Nachwuchs kriegen, und wir sind natürlich froh um jeden, der das dann beginnt und hoffentlich auch einen Weg einschlägt.
Das mit ehrenamtlich und mit der Bezahlung und so weiter, mit das werde ich nachher noch besprechen. Jetzt, wie gesagt, du spielst praktisch, also du bist jedes Wochenende im Einsatz, was das angeht, du arbeitest nebenbei auch noch. Wie ist mit deiner Freizeit? Hast du Freizeit? Wann ist deine Freizeit?
Ja, aktuell ist es sehr angenehm, weil ja doch jetzt noch keine Spiele am Wochenende sind. Ich meine, für mich sowieso jetzt gerade nicht. Aber durch das, dass ja Training natürlich, also mindestens ein Training pro Tag, dann die Spiele, Vorbereitung, Nachbereitung, also es ist einfach schon sehr zeitintensiv, und was dann einfach speziell jetzt in der Herbstsaison einfach auch diese Anzahl an Auslandseinsätzen, wo ich als Schiedsrichter im Einsatz war bei Turnieren, als vierter Offizieller in der Europa League, in der Conference League. Und das ist halt schon, du bist halt relativ oft unterwegs. Also es waren, glaube ich, jetzt im letzten Jahr bei mir, ich glaube, über 70 Tage, die ich im Ausland verbracht habe. Ja, also wenn man das mal so zusammenzählt. Und ja, also Freizeit ist momentan ist ganz gut, ja, jetzt im Winter, aber es wird jetzt dann eigentlich mit jeder Woche wieder weniger. Und ja, auf der anderen Seite ist es eine Leidenschaft, und man geht ja dem Ganzen nach und macht es ja gerne.
Genau. Jetzt ist kommen wir schließlich gleich an mit dieser ganzen Geschichte, dass du ja kein Profi-Schiedsrichter bist und dass es in Österreich generell kein Profi-Schiedsrichtertum gibt. Wie soll man, wenn es sozusagen keine Aussicht darauf gibt, dass man als Schiedsrichter davon leben kann oder ein hauptberuflicher Schiedsrichter ist, wie, deiner Meinung nach, kann man dann die jungen Leute dazu bringen, Schiedsrichter zu werden? Weil jetzt ganz offen gesagt, die meisten, die sich dann Fußball anschauen, wenn sie jung sind, wollen Fußballer werden und die wenigsten Schiedsrichter.
Ja, klar. Also muss man jetzt ehrlich sagen, also wenn wahrscheinlich mein Talent als Jugendlicher besser gewesen wäre, okay, hätte ich es wahrscheinlich auch als Spieler probiert. Das Verstehe. Ist ja ehrlich. Also ich glaube, die wenigsten, ich habe natürlich mit einer gewissen Überzeugung gesagt, ich will Schiedsrichter werden, weil ja dann zeitgleich ja nur, ich glaube, 3-4 Jahre ja nur gespielt habe. Mhm. Aber dann habe ich mich entschieden, einfach wirklich diese Schiedsrichtertätigkeit zu forcieren und da versuchen, so weit wie möglich. Aber ja, wenn wer fußballerisch so ein Talent hat, wird er wahrscheinlich diese Tätigkeit nicht ausführen. Die Geldfrage, ja, als Junge ist irgendwie so, du hast halt ein Taschengeld mit 14, 15, hast du immer ein bisschen was in der Geldtasche. Und je weiter es dann geht, muss ich sagen, also wenn man ehrlich ist, bis zu einer Regionalliga oder Oberösterreichliga, wie es bei uns ist, da ist der Aufwand schon sehr hoch und ist aber eigentlich der Ertrag relativ gering. Also es geht dann wirklich erst ab der Bundesliga mal los, wo ich sage, wenn man einen Nebenjob, also einen Hauptberuf hat und das dann so noch macht, ist es gut, aber zum Leben ist es natürlich zu wenig. Das muss man ehrlich sagen, ja.
Ich habe damals, das ist schon lange her, hat es mal diese Initiative gegeben, Karriere mit Pfiff hat das geheißen, ist schon eine Zeit her.
Ja.
Gibt es jetzt, ich habe gelesen, es hat sich irgendwas geändert oder es sollte sich einiges ändern jetzt beim ÖFB, was diese Sache angeht mit dem Herrn Kasai. Kann das sein, dass da was weitergeht oder was genau, was passiert da?
Das geht eigentlich von der UEFA schon los. Also die Kampagne Be a Referee, das ist, glaube ich, heute jetzt circa vor einem Jahr gestartet, durch verschiedene Werbebotschaften, Schiedsrichter, die dann auch in den Medien einfach präsenter sind. Man muss einfach schauen, also dieser Schiedsrichtermangel, der nicht nur in Österreich ist, sondern auf der ganzen Welt und speziell in Europa, werden überall Schiedsrichter gesucht. Ich glaube, in manchen Ländern ist es sogar noch schlimmer wie bei uns. Und da wird schon auch viel unternommen jetzt einfach um neue Leute, also nicht nur junge, sondern generell, wir brauchen in der Breite einfach Leute, und in weiterer Folge geht es ja auch noch in die Spitze. Das heißt, wenn unten einfach weniger ist, dann wirst du auch wenig Talente finden. Ja. Das macht es natürlich schwieriger. Und da ist sowohl die UEFA und auch natürlich der ÖFB dahinter, dass man da wirklich neue Leute dazu gewinnt.
Gibt es sowas wie eine Schiedsrichter-Scouting-Abteilung? Junge Spieler werden gescoutet. Gibt es da Schiedsrichter, die rum sind und schauen, ob da Nachwuchstalente irgendwie auf den Plätzen sind?
Sitzt irgendwer auf der Tribüne und schaut, wer am lautesten reinschreit und wer am meisten recht hat.
Du könntest doch ein Schiedsrichter werden.
Schon wieder der 17er! Ah, der hat recht, das stimmt.
Nein, ich meine natürlich in Jugendjahren, wenn man Schiedsrichter beginnt auf dem Spielfeld, die Leute.
Ja. Ja, also wie gesagt, es ist das Coaching beginnt eigentlich schon in die ersten Spiele. Das heißt, du hast aus deiner jeweiligen Gruppe, wo du halt herkommst, schon wenn der da zuschaut, dann hast du da verschiedene Leute, damit man wirklich sagen, okay, da sind Stärken, okay, Schwächen, und sichtet das. Und ich glaube schon, wenn man ein gewisses Talent hat, wird man dann eigentlich, bleibt man sicher nicht auf der Strecke, weil eben einfach auch nicht so viele Leute sind. Und ich glaube, wenn man diese jungen Leute findet und die dann auch dementsprechend weiterentwickelt und versucht, mit denen zu arbeiten über eine gewisse Zeit, dann kann da schon was auszuschauen. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich glaube, in meiner Anfangszeit habe ich im Jahr wahrscheinlich 10 Beobachter gehabt, die mich beobachtet haben, selbst als Junge. Und dann mit jeder Liga musst du ja aufsteigen. Mhm. Und da wirst du bei jedem Spiel bewertet. Das heißt, es beginnt eigentlich schon in der untersten Klasse. Und dann schaust du da durch die Bewertungen, dass du nach oben kommst. Und ja, dann gibt es eigentlich so Talentekader, heißt das ja bei uns, und in weiterer Folge der ÖFB-Förderkader, wo dann auch tatsächlich, also wenn du jetzt vorher schon angesprochen hast, Viktor Kasai, der jetzt unser Technical Director ist, der beobachtet auch diese jungen Schiedsrichter, zum Beispiel in der Regionalliga Mitte, West oder Ost. Und da wird natürlich dann schon geschaut, dass man dann die Schiedsrichter für die nächsten, also die dann für den Aufstieg in den Elitebereich in Frage kommen.
Okay, noch eine ganz kurze letzte Frage von mir, bevor ich dich zu Max gebe, der vielleicht mit über den VAR oder solche Dinge mit dir reden will. Ich weiß ja nicht, das ist ja ein Thema, das
ich
gerne
habe ich leider befürchtet, ja.
Wichtig für FIFA-Schiedsrichter ist natürlich die Fitness. Da wissen wir, du hast schon gesagt, du trainierst und du schaust auch total fit aus. Jetzt ist aber auch Englisch ganz wichtig. Wie schaut es denn mit Englisch aus? Ist die Kommunikation da?
Was heißt denn auf Englisch Hallo zum Beispiel? Wie kann man das übersetzen?
Ja, das ist noch relativ einfach.
Wäre ein einfaches Hello gewesen, Herr Ebner.
Ja, ja. Ja, oder wie sagt man auf Englisch zum Beispiel Forns O, Herr Ehmann oder sowas?
Herr Ehmann?
Kannst du dich erinnern?
Bist du 1948 geboren?
Nein, Herr Ehmann von
Toni Ehmann, ja, ich weiß.
Ganz legendärer Satz.
Ja. Noch ein so ein Ding.
Also das ist eigentlich, also Englisch ist dann eh so, man ist dann eigentlich auch überrascht, so wenn man gerade heutzutage in den Jugend, also um 17 und 19 dann abpfeift, wo ich dann jetzt den Einsatz komme, die können halt alle perfekt Englisch. Ja, also klar. Muss man jetzt sagen, dann oft vielleicht der eine oder andere nicht so perfekt, aber ja. Englisch ist halt die Sprache, und ja, natürlich ist es oft wahrscheinlich authentischer, wenn ich in meiner Muttersprache mit wem schimpfen, reden, diskutieren kann. Macht es in Englisch, vor allem in einer Stresssituation. Aber ja, da ist natürlich, das gehört genauso zum Training dazu, dass ich schaue, dass ich einfach mein Englisch immer auffrisch. Je öfter du unterwegs bist, desto leichter ist, weil du Praxis hast. Mhm. Aber gerade wenn es dann mal vielleicht eine Zeit lang nicht, dann musst du halt schauen, dass du das wieder ein bisschen einbringst.
On that note, back to the Max.
Lieber yeah. Us, thank you.
Wir brauchen aber, also wir setzen es jetzt aber nicht in Englisch fort.
Oder? Nein, überhaupt nicht.
Nein.
So, du, ich habe das Spiel gefunden übrigens. Das war am 17.09.2017, nachdem unser Club beim Abbrennen ist, gegen Vöcklermarkt. Und du hast uns Glück gebracht, wir haben 3-1 gewonnen und ich habe es 2-0 erzielt. Also,
ja, ich glaube, ich wollte jetzt mich nicht in einen Ring setzen und sagen, du hast ein Tor gemacht, aber ich hab's vermutet, dass du
Bravo.
Da rechte Außenbahn glauben genau. Und so.
Da setzt dir eigentlich, nicht in ein Nest ein, wenn du das behauptest, weil mein Torschnitt ist einfach. Aber fangen wir nicht mit dem an. Es geht heute um dich. Stefan, ich habe nämlich deswegen geschaut, weil du hast ab 2013, 14 dann eigentlich vermehrt oben gepfiffen. Ich habe dann jetzt geschaut, er hat erste Liga, dann unser Spiel, Bezirksliga West und dann wieder erste Liga. Und ich habe dann eigentlich gar nicht mehr so spät geschaut. Siehst, danke fürs Erinnern.
Ja.
Jetzt kommen wir mal zu zum Thema, das der Funke angekündigt hat, noch nicht ganz, aber gehen wir mal zum Handspiel. Das ist ja auch so. Ganz entspannte Diskussion eigentlich. Also das Handspiel ist ja, ich komme aus, du bist gleich alt wie ungefähr, du bist auch 1991. Bei uns war es so, wie ich gespielt habe, du wirst angeschossen, dann gibt es keine Hand. Okay. Ja. Naja, das war so. Es hat auch damals noch eine Schutzhand gegeben, die gibt es ja heute auch nicht mehr.
Ja, ist richtig.
Kommt davon, wenn man schützen will. Ja, aber wenn man sich selber schützt, müsste schon hirn. Heute ist es ja oftmals so, dass man als Zuschauer jetzt das gar nicht so gut nachvollziehen kann. Also wenn jetzt, das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, war der Alaba, der im Finale gefällt hat 2013 in Wembley, wie der ausgerutscht ist, ohne irgendeinen Gegner einfach ausgerutscht und der Ball wird einem an die Hand geschossen und scheidet und fällt deswegen im Finale aus. Das war so der Anfang in meinen Augen, wo das Handspiel ein bisschen bergab gegangen ist, dann die Regel. Wie ist das heute? Ist das für dich völlig klar, wann auf Handspiel zu entscheiden ist, oder ist das jeden Samstag eine Zitterpartie?
Bei Handspiel ist halt einfach auch das Schwierige. Du nimmst einmal das Regelwerk her, das, was ja vorgegeben wird. An dem musst du eigentlich halten, also du kannst nicht aus. Aber Handspiel ist eigentlich das Komplexe, dass Situationen sich halt nie ähneln. Also ich kann nicht sagen, heute ist so, morgen ist so. Jede Situation ist anders und differenziert zu betrachten, das macht es einfach irrsinnig schwer. Und dann obliegt es mir als Schiedsrichter in Kürze zu entscheiden, ist es eine natürliche Handhaltung oder nicht? Hat er die Chance gehabt, die Hand wegzubekommen? War es ein erwarteter Ball? Also war das auch möglich, dass er vielleicht verhindern kann? Und das sind halt dieses, was du im Schnelldurchlauf alles mitspielst, also für die durchspielst, ist einfach extrem komplex. Ja. Also ich glaube einfach, jedes Spiel, wo du keine Handspielsituation hast, bist du eigentlich froh,
ja,
weil du da nie, glaube ich, die optimale Lösungen findest. Es gibt Situationen, die sind relativ einfach, aber es gibt natürlich auch die komplexen. Und ich verstehe natürlich oft, dass da die Nachvollziehbarkeit irgendwie der Öffentlichkeit abgeht.
Für einen Schiedsrichter am Platz ist ja das für mich, also da denke ich mir ja, okay, also das ist, geht so schnell, und wenn das jetzt auf einem Platz wie eben in der Bezirksliga passiert, dann ist ja das, gut, der Schiedsrichter ist ein Mensch, das darf man alle nicht vergessen, egal ob das jetzt auf dem Niveau eines FIFA-Schiedsrichters oder eines Erste-Klasse-Schiedsrichters ist, aber zusätzlich gibt es ja für euch noch die Möglichkeit des Video Assistant Referee, und jetzt gehen wir zum Elefanten im Raum.
Uiuiui.
Das Interessante ist für mich ja das. Ich war im Stadion beim Eröffnungsspiel vom Linzer Stadion, kannst du dich erinnern? Ja. Wo ich glaube, der Lask hat da so ein ganz eigenartiges Tor geschossen, Renner oder so. War das nicht eine Hand, irgend sowas? Und jeder, also neben mir ist er, ich glaube, ein 80-Jähriger gesessen, und der hat gesagt, das gibt es ja gar nicht, das Tor kann nicht zählen. Und dann denke ich mir, ja, du wirst das gesehen haben von da. Und tatsächlich war es so, das hat jeder im Stadion hat das gesehen, und das ist jetzt so eine total populistische Aussage von mir, eine Polemik. Nein. Nur, da sitzt einer im Keller, hat 14 Kameras. Wieso ist das der Einzige, der das nicht sieht? Das war der Joe Kirka damals, glaube ich. Ich glaube, wir haben nachher geschrieben. Du hast mir es eh erklärt. Aber einfach nur mal zum Verständnis.
Also du meinst das Eröffnungsspiel damals? Ja, das ist, glaube ich, eh durch die
Medien gegangen.
Das gegen Lustenau, ich kann mich erinnern. Ja. Ja, das ist halt trotzdem, es sind immer, wie du sagst, es sind Menschen am Werk und Fehler passieren. Und wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich auch im Herbst, jetzt, glaube ich, im letzten Spiel als VAR einen Fehler gemacht, wo ich im Nachhinein sage, eigentlich darf es nicht passieren, aber es ist trotzdem, kommt eine menschliche Komponente, du siehst was, du beurteilst es, du hast trotzdem nicht die Zeit, man muss sich echt einmal so vorstellen, also deswegen ist, glaube ich, nicht jeder wird die Chance haben, dass er das macht, aber wenn man halt, da wisch mich selber oft, du sitzt auf der Couch, schaust am Sonntagabend ein Spiel und denkst dir, ja, klar. Wenn du natürlich selbst dort sitzt, bist du in einer Drucksituation, du entscheidest. Natürlich, das Wichtigste oder das, was man da immer sagen muss, es haben ja alle geglaubt, und das ist ja eigentlich grundsätzlich falsch, dass wenn der VAR kommt, es gibt keine Fehler mehr. Die Fehlerquote ist sehr gering,
ja,
aber es passieren nach wie vor Fehler. Und wer glaubt, es passieren durch das keine Fehler mehr, liegt halt falsch. Also die Diskussionen haben sich ja diesbezüglich verlagert. Wahrscheinlich teilweise sogar nur, bieten es nur mehr Stoff für mehr Diskussionen. Aber ja, es ist schon sehr sinnvoll, dass wir es haben. Und ich glaube einfach, man braucht sie, auch wenn man oft vielleicht nicht so happy ist damit, ist es ein gutes Werkzeug und wir sind schon froh, dass wir es haben.
Kommt nach so einem Einsatz oder während das passiert, also gehen wir mal das Gedächtnis durch, da passiert eine Situation, du pfeifst irgendwas oder pfeifst auch nicht, whatever, und dann kriegst du das, glaube ich, durchgesagt. Du sagst, schau dir das, Stefan, genau. Schau dir das kurz an, dann läufst du raus. Und was passiert da in derselben Zeit, was passiert da vorher, 10 Sekunden vorher in derselben Zeit in der VAR-Kabine? Sitzt der alleine da, schaut da, aha, ich glaube, ich sage ihm jetzt Bescheid. Oder sitzen da noch die anderen zwei oder drei, die im Raum sind und sagen, hey, sag ihm Bescheid, das kann nicht. Wie wird da auf die als VAR Einfluss genommen? Also sitzt du da alleine dort?
Genau, bist du alleine entscheidungsberechtigt oder hast du mit deinen Kollegen sozusagen eine
beratende Funktion? Ja. Wird da beraten?
Man kann es eigentlich vergleichen wie am Feld. Also die letzte Entscheidung liegt eigentlich beim Schiedsrichter. Mhm. Der Assistent gibt die Empfehlung ab. Mhm. Das heißt, ich habe ja, wenn ich VAR bin, habe ich einen Assistenten dabei, der mich unterstützt in der Entscheidungsfindung. Mhm. Der, während ich vielleicht gerade in einem Check drinnen bin, muss der ja das Spiel weiter kontrollieren. Das heißt, wird auf Strafstoß zum Beispiel und das Spiel läuft weiter und ich kontrolliere, muss ja irgendwer das Spiel folgen. Und dann kann es halt schon sein, dass bei Abseitsbeurteilung, unsere Assistenten sind dann auch meistens Schiedsrichterassistenten, die an der Linie stehen. Die haben natürlich für Abseits vielleicht auch noch das, also die haben definitiv da das bessere Gespür. Und dann ist es einfach so, dass die dann schon in die Entscheidungsfindung eingebunden sind. Die letzte Entscheidung, ob ich dem Schiedsrichter im Feld empfehle, etwas sich anzusehen, trifft ich. Also das, der kann sagen, ja, ich war dafür oder lass.
Ich war dafür. Bei mir. Ich war dafür. Das war das eingeschlichen.
Also man kann sagen, circa, dass es sozusagen die Fehler, die der VAR macht, unter Anführungsstrichen, sind auf das Menschliche, die menschliche Komponente zurückzuführen.
Und das ist ja in Ordnung, weil Menschen sind Menschen.
Genau, und nicht auf die Tatsache, dass diese Leute unterschiedliche, also die Regeln unterschiedlich auslegen sozusagen. Das wäre das, was wir natürlich auch vermuten, dass vielleicht einer ein Handspiel anders sieht als der andere. Weil es ist jetzt, soweit ich mir das angeschaut habe, gibt es jetzt von der UEFA so eine Initiative, dass man die Handregel irgendwie anpasst. Mit so einem Gremium, das gebildet wurde, wo Spieler drin sind und andere auch noch. Und es steht original, um die Regel besser an die Natur des Spiels anzupassen. Ja? Und nur kurz, damit die Zuhörer auch wissen, es geht dann darum, dass ein Spieler nicht wegen Handspiel bestraft werden sollte, wenn der Ball zuvor von seinem eigenen Körper abgelenkt wurde. Würdest du sagen, dass also das zum Beispiel was wäre, was dann vereinfacht oder dass es leichter macht zum Beispiel?
Ja, also diese Gremien, die gibt es ja tatsächlich, also wo ehemalige, sage ich wirklich, Spieler vom Weltklasseformat drinnen sitzen und die einfach ihre Meinung dazu abgeben. Also weil natürlich können wir Regelwerk vorgeben, aber wenn 99% der Leute, die den Sport ausüben, das nicht verstehen, dann muss man sich wahrscheinlich hinterfragen, ob das der richtige Weg ist. Deswegen macht das absolut Sinn. Ja. Und ich glaube, dass da auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nur Adaptierungen passieren, weil die Zufriedenheit, glaube ich, der Entscheidungen da trotzdem ein bisschen, noch nicht bei der Akzeptanz ist, wo wir hinwollen.
Wie siehst du als Schiedsrichter jetzt, um ein bisschen Zukunftsmusik zu spielen, 2024 soll es schon den Chip im Ball geben. Ist das was, wo du sagst, die technischen Dinge sind gut oder bist du mehr so Auge statt Technik-Schiedsrichter?
Wir meinen also die semiautomatische Abseitslinie zum Beispiel, also das ist, glaube ich, wenn man das jetzt anschaut, wie knapp die Situationen sind, absolut sinnvoll, weil gerade diese, man hat es ja jetzt bei der WM schon gesehen im letzten Jahr, wie knapp die Entscheidungen hergehen und dann sieht man halt, okay, das ist die Schuld da vorne, das gehört dazu und wenn das ist, ist es abseits oder nicht abseits? Und das, glaube ich, macht schon Sinn. Wie schnell wir das dann tatsächlich in die Ligen kriegen und speziell dann in Österreich, ja, wird wahrscheinlich nur dauern.
Ja, immer ein bisschen. In Österreich dauert es immer ein bisschen, das wissen wir.
Ja, Goal-Line-Technology absolut da, weil ich glaube, das menschliche Auge dann zu erkennen, ist jetzt wirklich zur Gänze drinnen oder nicht. Ja, lasst sich da einfach dann schwer beurteilen und das sind schon Hilfsmittel, wo ich so absolut sinnvoll. Ich glaube, alles, was uns irgendwie hilft, macht das Ganze gerechter und fairer. Man sollte aber wahrscheinlich trotzdem, und da ist man als Schiedsrichter, kann man sagen, also ich bin da auch gerne im Stadion und schaue mir ein Spiel an, ohne viel drumherum und so. Ja. Man darf es wahrscheinlich nicht zu viel modernisieren, weil sonst wahrscheinlich auch diese Lebendigkeit vom Fußball für das, was er steht und lebt, nicht verloren geht. Also mit Diskussionen über Challenge vom Trainer. Also das stelle ich mir immer spannend vor, weil ich dann nicht weiß, weil wir sehen ja trotzdem auch jetzt die Realität. Also ein VAR-Check nimmt halt doch Zeit in Anspruch. Wir versuchen, es wird eh schon immer versucht, dass es schneller geht. Mhm. Aber wenn da jetzt noch eine Challenge kommt und jeder Trainer kann pro Halbzeit eine haben,
ja. Wird immer so eingesetzt werden, dass es für die Mannschaft passt, wenn es irgendwie einen Lauf für die anderen gibt. Genau. Also das wäre, glaube ich, spielunterbrechend.
Glaub, ja, das schwierig werden könnte, mhm. Ja.
Also nur ganz, wenn ich das zu Ende spiele, du glaubst nicht, irgendwann einmal gibt es keinen Schiedsrichter mehr am Platz, sondern alles macht die Technik. Es wird immer sozusagen, das Menschliche wird nicht verloren gehen bei dem Ganzen.
Ja. Hoffentlich, weil ansonsten bin ich dann arbeitslos und das hoffe ich doch nicht. Nein, ich glaube schon, dass diese menschliche Komponente immer nur wichtig ist, gerade weil Fußball halt ein Spiel ist, was sehr viel Interpretationsspielraum hat und ich glaube, dass diese Maschine relativ schwer hat, durchzusetzen.
Absolut.
Ja, es menschelt.
Stefan, apropos Maschine, du bist ja nicht nur FIFA-Schiedsrichter, du bist ja auch, was für ein Übergang, du bist ja auch Österreichs Schiedsrichter des Jahres geworden in der vergangenen Saison. Du hast durch deine Wahl Harald Lechner davon abgehalten, dass es zehnmal in Folge wird. Musst du jetzt um deine Sicherheit bangen bei den Schiedsrichterlehrgängen oder hat er schon was gesagt? Hat er gesagt,
hätte
mal den Zehnten lassen?
Gar nicht.
Das wird dir gegönnt, also.
Harald, ob es alle gönnen, das kann ich nicht sagen, aber also der Harald war, glaube ich, nachdem ich die Auszeichnung gekriegt habe, sogar mein VAR am nächsten Tag und wir haben telefoniert, hat mir gratuliert und das hat mich damals sehr gefreut, das hat mich einfach auch stolz gemacht, weil ich doch nur sehr junger Schiedsrichter in der Liga bin, nicht jung am Alter, also das merkt man, also wenn wir reden vom gleichen Jahrgang, so jung sind wir nicht mehr, aber was die Routine und die Anzahl der Spiele in der Liga angeht, bin ich dann doch noch sehr jung.
Ja.
Und ja, das ist natürlich schon eine Anerkennung von, wenn du da von offizieller Seite, das ja.
Das heißt, du kannst jetzt noch 15 Jahre international pfeifen?
Wenn es der Körper mitmacht, also ich glaube, dieses Alterslimit, nur man muss wahrscheinlich auch schauen, was ist in 15 Jahren, also ob es dann vielleicht doch wieder sagen, okay, es gibt ein Limit mit 45 Schluss. Ich glaube, es wird einfach auch viel auf das auslaufen, individuell. Also der eine wird mit 40 am Zenit sein, der andere kann vielleicht mit 50 noch pfeifen.
Wie lange darf man denn pfeifen? Ich dachte, 45 ist international Ende.
International ist mit 45 okay.
Schluss. International,
also
ja.
International. Aber das sage ich, das wäre für mich, also wenn ich jetzt so lange auf der FIFA-Liste sein sollte, wäre das dann in 13 Jahren der Fall.
Wir sind ja nicht 30, wir sind nur 32.
Bitte hört so auf, das ist 91er-Jahrgänge, bitte.
Ja, es ist erschreckend. Nein, aber wenn ich jetzt sage, wie lange das dann tatsächlich dann geht, das wird wahrscheinlich auch, da muss der Körper mitspielen, da muss sehr viel drumherum passen und natürlich muss dann auch die Motivation dementsprechend sein. Und ich glaube, man sieht es ja bei Spielern, es gibt halt nur immer welche, die mit 40 oder knapp drunter relativ auf einem guten, hohen Niveau spielen und bei manchen hast du das Gefühl, ab 30 ist eher Richtung Karriereausklang. Da muss man mal schauen, wie lange das geht. Als Schiedsrichter geht es natürlich länger, weil du einfach gewisse, doch andere Bewegungsabläufe hast und nicht diese Intensität, was ein Spieler hat.
Absolut, ja, voll.
Ich hätte noch eine letzte Frage, bevor wir dann zu den schnellen Fragen kommen, und zwar, was ganz wichtig ist. Der Schiedsrichter ist jetzt nicht der beliebteste Mensch im Fußballstadion, sage ich einmal. Und für mich ist immer interessant herauszufinden, wie gehst du persönlich mit Anfeindungen um? Wenn jetzt beim Spiel, wahrscheinlich kannst du es ausblenden, aber generell insgesamt, wie oder hat es schlimme Situationen schon gegeben und wie gehst du damit um?
Persönlich eigentlich muss ich sagen, es gibt natürlich immer wieder mal, dann liest halt wieder mal, Drohungen gar nicht, sondern nicht beleidigende Worte, aber ich muss ehrlich sagen, da ist das prallt mittlerweile wirklich ab. Das ist sicher, wenn du da neu raufkommst als Junger, ist auch mein Tipp einfach, glaube ich, gar nicht viel lesen. Auf der anderen Seite ist es in der heiligen Zeit, selbst wenn ich keine Zeitung oder keine Online-Medien lese, irgendwer wird dich immer darauf ansprechen, du hast das gelesen, hast das gesehen. Ich muss jetzt sagen, mittlerweile ist es so, dass ich gerade, wenn es negativ ist, das versuche wirklich abbauen zu lassen. Es lasse ich nie ganz kalt, aber diese Beleidigungen oder halt irgendwelche Diskussionen, auf das lasse ich mich dann nicht ein. Wenn es natürlich wirklich in Anfeindungen geht, und das ist leider schon, oder wenn ich jetzt kürzlich in der Türkei zurückdenke, wenn es tätliche Angriffe sind, das ist halt, da muss man wahrscheinlich dann auch die Frage stellen, machst du weiter oder nicht? Weil ich glaube, wenn du mal vor laufender Kamera von mehreren Leuten zusammengeschlagen auftreten wirst, das schockt und was das bleibt. Und wie gesagt, Schiedsrichter, genauso wie jeder, der im Fußball oder der im Sport ausübt, macht es aus einer gewissen Leidenschaft, aus einer Überzeugung, aus einer, ja, irgendwie einer Motivation, wo ich sage, ja, das gibt mir was. Und wenn ich dann sichere Sachen habe, vielleicht kommt dann der Tag, wo du sagst, nein. Und das, ich will es nicht erleben und deswegen weiß ich ja nicht, ob das dann, was das in mir auslösen wird. Aber Gott sei Dank, die letzten Jahre da eher zu Beginn, als junger Schiedsrichter musst du dir natürlich auch viel anhören, aber das ist schon so lang, das hat mich dann eher stärker gemacht und ja.
Das heißt, man braucht eine dicke Haut, auch als Schiedsrichter.
Absolut, definitiv. Stefan. Die, glaube ich, die hast du schon für dein Alter und ich glaube, die wird sich natürlich nur ein bisschen verdickern. Jetzt kommen wir noch zu einem Word-Rap. Verdickern. Verdicken.
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 Ja. Hornhautiger werden.
Gut, okay, Word-Rap. Funke, du startest.
Flitzer oder Ordner?
Ordner.
VAR, ja oder nein?
Ja.
Klassische Frage, die natürlich auch mich interessiert, wie sein Schiedsrichter sieht, Messi oder Ronaldo?
ehrlich, dankbar eigentlich, dass ich genau in der Zeit, wo ich glaube, im Fußball am meisten aufgesagt habe, beide so erleben habe dürfen.
Da kann man
super sagen, Antwort, die reicht uns. Pierluigi Collina oder Howard Webb?
Ich würde jetzt ehrlich Howard Webb sagen, aus dem Grund, Messi und Ronaldo, es ist halt genau in der Zeit, wo das immer intensiver geworden ist und war eine coole Persönlichkeit, aber Collina ist natürlich einer der größten aller Zeiten und war aber nur in der Zeit, wo ich eigentlich, da bin ich ja nur mehr auf die Fußballer konzentriert. Ja, voll.
Okay, und die letzte Frage.
Die wichtigste.
Simbacher Pfingstduld oder Champions League Finale pfeifen?
Ja, die fallen meistens wirklich auf einen
Siehst du?
Und nachdem du sagst, Simbacher Pfingstduld ist Pflicht.
Ja, stimmt. Wobei mittlerweile bin ich echt schon mehr, also Champions League Finale wäre schon cool. Also,
ja.
ich könnte glaube ich echt eine Ausnahme machen. Also wenn ich da den Anruf kriegen würde von der UEFA.
Da ruft also die UEFA an. Also wer würden da wirklich anrufen?
Ich glaube, also ich kann es ja bis jetzt nicht sagen, weil ich den Anruf nicht gekriegt habe, aber es ist schon so, glaube ich, dass dann...
Hallo, Herr Ebner.
Also ich glaube nicht, dass das mit einer E-Mail abdauern ist.
Also normales E-Mail, oder wie?
Also wir kriegen die Informationen dann bei der UEFA, weil die Anzahl Spiele, also da kriegst du jetzt ein paar Wochen vorher schon vielleicht so ein bisschen Information, wann du weg musst und dann eine Woche vorher die Information, wo du hinkommst.
Okay.
Aber für jedes Spiel ist nicht angerufen.
Okay, na gut. Also Simba.
Das Finale kann ich mir eben vorstellen, dass schon.
E-Mail wird's
also, wenn es soweit ist, kann ich gerne das dann aufklären.
Okay, sehr dann gut. Vermisst du da mal ein Jahr. Versammst du da mal ein Jahr in Simbach, das hilft dir nichts.
Genau.
Stefan, herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr interessant. Das ist einmal komplett was anderes, einen Top-Schiedsrichter an der Leitung zu haben und keinen Spieler.
Genau, wir wünschen für die Zukunft als FIFA-Schiedsrichter nur das Beste, die besten, einfachsten Spiele, wenig Handspiele auf jeden Fall.
Wenig Handspiele und wenige körperliche und physische Auseinandersetzungen mit verrückten Fans oder whatever.
Das hoffen.
Bleib gesund, Stefan.
Sogar danke, hat Spaß gemacht und
super.
Alles Gute.
Danke dir. Servus, Stefan. Ciao. International ist ja auch schon wieder losgegangen.
Jawohl.
In Deutschland die Bundesliga. Mhm. Eben auch eine Riesengedenkminute, hast du das gesehen?
Ja, klar, also emotional pur.
Eingelaufen mit Gute Freunde, kann niemand trennen. Genau, und dann noch eine Schweigeminute und so weiter.
Alle mit der 5 eingelaufen.
Servus so. Franz vorne auf der Brust, war richtig schön.
Ja.
International ist auch wieder losgegangen, eben die deutsche Bundesliga hat gestartet und in der spanischen Metropole Riad hat der sehr gute Supercopa de España Finalspiel stattgefunden zwischen Real Madrid und Barcelona.
Ballon nicht so gut.
Ja, nach 9 Minuten 50 Sekunden.
Ballon nicht so gut.
Schon 2-0 gestanden für Real Madrid.
Ja, Real Madrid ist drüber gefahren. Das kann man einfach so sagen. Es ist die Liga war auch sehr spannend, weil wir haben ja, wie spricht man es richtig aus?
Barcelona.
Nein, nicht Barcelona, die Nummer 1 in der Liga in Spanien zurzeit.
Wie man es ausspricht.
Wie heißt's?
Wieso?
Wie heißt die Mannschaft, die erste in der spanischen
Girona,
Liga?
Oder?
Girona, spricht man? Girona.
Ich würde sagen Girona.
Girona. Und deswegen kann man.
Das ist
man
auch sagen, interessant, genau.
Das ist für mich ein Wunder eigentlich. Mhm. Also ich kann es mir nicht erklären, aber da scheint alles zusammenzupassen.
Ja.
Und
Ja. Soll jetzt ein bisschen oben sein, bevor Real Madrid wiederkommt?
Ja, es wäre ein Wunder, wenn die nicht, also wenn die das gewinnen, wäre das ein Wunder.
Ja.
Das wäre so Aufstiegswunder, Kaiserslautern,
ja, Leicester, wie ein Freund von mir gesagt hat. Leicester City. Und dann habe ich gesagt, das heißt Leicester. Und der sagt, da ist ein C drinnen. Und ich sage, ja, du brauchst da ein bisschen Vitamin C.
Ja. Ansonsten England. Ja, Deutschland hat die Bayern haben wieder gezeigt.
Ja.
War mit ihnen nicht zu rechnen.
Genau.
Leverkusen noch, glaube ich, in der ziemlich ganz zum Schluss noch das 1-0 geschossen.
Ja, die sind 4 Punkte vorne, ein Spiel mehr, aber
gut so. Den ich mir für Österreich auch wünschen, dass der Sturm Gas gibt und noch ein bisschen mit vorne mitmischt.
Für die nächsten 2 Wochen müssen wir noch mit den ausländischen Ligen Vorlieb nehmen, ist aber egal, wir haben ja ein neues Format, wo wir uns die Besten in ihrer Kategorie anschauen. Oh, nächste Woche geht es um die besten Freistoßschützen aller Zeiten. Da freuen wir uns auch auf eure Inputs. Das war's für diese Woche. Lieber Funke, herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder dabei warst.
Lieber Max, ich war sehr gerne da.
Dankeschön an euch zu Hause. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge Abgestaubt. Und wir haben abgestaubt.
Bye, bye.
Ciao.